Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Todeswalzer von Christian Bombarius. Gelesen von Cassiel Metris. Sechstes Kapitel. Niemand tanzt, die Freude ist ausgestorben, der Hass schwelt. Krummhübel, Budapest, Hirscheck, Kleinwalsertal, Moskau. Vor allem aber halten wir reinen Mund, dass die Fremden keinen Schreck kriegen und nicht etwa denken, unser altes Krummhübel sei über Nacht eine Mördergrube geworden. Bei Krummhübel ist ein Mord geschehen. Der gräfliche Förster Upitz, ein hochfahrender, engstirniger Vertreter der Autorität, ist nachts im Gebirge erschossen worden. Der Täter ist der junge Stellmacher Lennart Menz, so reizbar und fast ebenso engstirnig wie der Förster, aber verliebt in die Idee von einer freiheitlichen Republik, die er im glücklichen Amerika verwirklicht sieht, und ein eingeschworener Feind von Opitz. Von dem Verbrechen erzählt Theodor Fontane im Roman Quitt, der 1890 in der Besserschen Buchhandlung in Berlin erschienen ist. Die Sorge, Krummhübel könne für Fremde über Nacht zu einer Mördergrube geworden sein, spricht Gerichtsmann Klose in einer abendlichen Skatrunde aus. Aber wer das gemütliche Dorf zu Füßen der Schneekoppe nur ein wenig kennt, wird mit ihm gewiss nicht Mord und Totschlag verbinden. Fontane hatte zwischen 1872 und 1890 sieben Sommer in Krummhübel verbracht und als prominentester Gast einiges zur Popularität der Perle des Ostriesengebirges beigetragen. Aber Krummhübel lag ohnehin im Trend, denn unter betuchten Berlinern galt es als schick, den Komfort der Großstadt im Sommer gegen Natur und Kargheit einzutauschen. Fontane hat bei einer seiner Sommerfrischen im Gebirge zwar von einem ungeklärten Mordfall an einem Förster bei Krummhübel erfahren und sich davon zu seinem Roman inspirieren lassen, aber als Mördergrube hat er es nicht dargestellt. Dazu hat es erst 54 Jahre später, am 3. und 4. April 1944, das Auswärtige Amt gemacht. Ende März hatte Missy Wassiltschikow in ihrer Abteilung fieberhafte Tätigkeit bemerkt. Offensichtlich wurde ein wichtiges Ereignis erwartet. Alfred Six, der Leiter der kulturpolitischen Abteilung, hatte seinen Besuch angekündigt, in Begleitung von hohen Beamten. Sämtliche Chalets und Gasthäuser waren inspiziert, sogar Kohle war plötzlich herbeigezaubert worden. Unsere Baracken sind praktisch zum ersten Mal in diesem Winter beheizt. Das Hotel Tannenhof hatte einen neuen Anstrich erhalten, Teppiche waren ausgerollt worden. Und es war der Tagesbefehl erlassen worden, am Tag des Ereignisses hätten alle von 9 bis 12 Uhr an unseren Schreibtischen zu sitzen. Man hätte glauben können, schrieb Missy Wassiltschikow, der Papst käme. Aber gekommen waren Diplomaten aus den Auslandsmissionen in Dänemark, Frankreich, Italien, Kroatien, Schweden, der Türkei, der Schweiz, Rumänien, der Slowakei, Spanien und Portugal. Insgesamt rund 30 Teilnehmer. Aus Himmlers Reichssicherheitshauptamt waren zwei Vertreter angereist und der Polizeiattaché aus Sofia, ein hauptamtlicher SS-Führer. Zwar gab es formal noch keine Judenreferenten, aber alle Angereisten waren zuständig für den Aufgabenbereich Judenpolitik. Das Treffen wurde amtsintern als Arbeitstagung der Judenreferenten apostrophiert, aber es war mehr als eine gewöhnliche Arbeitstagung. Die Attachés des Auswärtigen Amtes wurden eingestimmt auf die noch ausstehenden antijüdischen Exekutivmaßnahmen in Europa. Die Diplomaten hätten jegliche Propaganda zu unterdrücken, die die deutschen Maßnahmen gegen Juden behindere. Die Kollegen sollten in ihren Einsatzländern vielmehr um Verständnis für Judenpolitik werben und nach Berlin berichten, wie verschärfte Maßnahmen gegen das Judentum durchgeführt werden könnten. Davon wusste Missy Wassiltschikow natürlich nichts. Sie kannte auch nicht die Notiz für den Herrn Staatssekretär Gustav Stengrad von Meuland vom 27. Mai, in der Paul Schmidt, Chef der Nachrichten- und Presseabteilung des Auswärtigen Amtes, empfahl, die Juden selbst für die nun anstehende Auslöschung der Budapester Juden für verantwortlich zu erklären. Aus einer recht guten Übersicht über die laufenden und geplanten Judenaktionen in Ungarn entnehme ich, dass im Juni eine Großaktion auf die Budapester Juden geplant ist. Die geplante Aktion wird in ihrem Ausmaß im Ausland große Beachtung finden und sicher Anlass zu einer heftigen Reaktion bilden. Die Gegner werden schreien und von Menschenjagd und so weiter sprechen und unter Verwendung von Gräuelberichten die eigene Stimmung und auch die Stimmung bei den Neutralen aufzuputschen versuchen. Ich möchte deshalb anregen, ob man diesen Dingen nicht vorbeugen sollte dadurch, dass man äußere Anlässe und Begründungen für die Aktion schafft, zum Beispiel Sprengstofffunde in jüdischen Vereinshäusern und Synagogen, Sabotageorganisationen, Umsturzpläne, Überfälle auf Polizisten, Devisenverschiebungen großen Stils mit dem Ziele der Untergrabung des ungarischen Währungsgefüges. Der Schlussstein unter eine solche Aktion müsste ein besonders krasser Fall sein, an dem man die Großrazzia aufhängt.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.